Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näherbringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, ein herzliches Hallo. Ich bin aus den Ferien wieder zurück, aber aus der Sommerpause noch nicht so richtig. Deshalb ist im Moment mein Podcast etwas angefüllt mit sehr spannende Interviews von sehr spannenden Leuten. Ich hoffe, ihr genießt das so sehr wie ich. Ja, die mich schon länger hören, wissen ja, dass ich mir meine eigenen Podcast-Folgen immer wieder auch gerne anhöre. Und ich mir dann so Interviews anhöre, die ich geführt habe vor ein paar Monaten und denke, ach, guck mal an. Sehr interessant. Ja, die Sommerpause wird noch ein bisschen angefüllt sein mit ein paar spannenden Interviews und Gastbeiträgen, damit ich in Ruhe ein bisschen runterfahren kann mit meiner Familie, um dann im zweiten halben Jahr nochmal so richtig hochzufahren. Glücklicherweise ziehen wir auch noch um in eine tolle neue Wohnung, da freue ich mich sehr drauf. Mal gucken, wie das dann ist mit dem Aufnehmen und Internetzügeln und alles das, was denn so noch ist. Vielleicht müsst ihr dann mal ein, zwei Wochen ohne mich auskommen, aber das schafft ihr schon. Bis dann alles wieder läuft und ich auch einen Raum gefunden habe, wo ich dann aufnehmen kann. Sonst muss ich das halt dann doch aus meinem Praxisraum machen. Aber ich mache das gerne am Abend, wenn die Kinder schlafen von daheim. Oder ich habe da meinen Aufnahmedienstag, wo ich jetzt dann ein paar interessante Interviews noch mit euch aufnehme. Grundsätzlich kriege ich immer sehr, sehr schöne Feedbacks von euch. Das finde ich super. Auch durchweg positiv, was mich sehr motiviert und ermuntert, auch genau damit weiterzufahren. Und auch von Kollegen höre ich bisher eigentlich nur Positives. Das könnte natürlich auch sein, dass sich die anderen höflich zurückhalten. aber was ich gerne noch so ein bisschen als Feedback hätte, wäre tatsächlich Verständnisfragen, inhaltliche Sachen, gewisse Themen, die ihr noch gern behandelt hättet. Wo ihr findet, dass es nicht genug in die Tiefe war, zum Beispiel auch, oder wirklich auch so Themenwünsche, oder ob ihr das mit den Interviews gut findet, also ob ich mit dem Inhalt auch sozusagen euren Geschmack treffe. Das würde mich nur interessieren. Muss gar nicht ausführlich sein, kann in Stichpunkten sein, kann im Facebook sein, kann in den Kommentaren sein. So langsam nähern wir uns ja auch dem Ende der, sag ich mal, Grundlagen-Thematiken. Da haben wir jetzt bald alle wichtigen Themen besprochen. So langsam. Und dann gehen wir auch so ein bisschen über zu den etwas spezielleren Themen. Ich werde auch mit den Verletzungssachen noch weiterfahren, allerdings dann nach der Sommerpause und wenn ich so die wichtigsten Interviews durch habe. Ich habe immer noch ein Interview in petto, was ich gerne noch senden möchte, respektive eigentlich vier. Muss ich doch gucken, wann ich die gut unterbringe, ohne dass es dann nur noch Interviews gibt. Und ich habe ja auch noch ein bisschen was außerhalb des Podcasts zu tun. Die Praxisarbeit und so weiter brauche ich natürlich auch noch. Aber im Moment werde ich das mit den zwei Folgen pro Woche aufrechthalten, einfach weil ich so viele interessante Interviews und Themen habe, die ich gerne mit euch teilen würde. Und ich denke, dass es irgendwann Sinn macht, dass der Podcast nicht nach einem Jahr die Puste verliert, dass wir irgendwann auf eine Folge pro Woche umsteigen. Das werde ich aber dann noch schauen, wie es im Moment so läuft. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich den Podcast gestartet habe. Nicht nur wegen der vielen positiven Resonanz, sondern es macht mir auch sehr viel Spaß. Inzwischen habe ich mich auch gewöhnt an das Mikrofon vor der Nase und freue mich über die wachsende Zuhörerschaft von euch. Finde ich sehr schön. Heute möchte ich ein bisschen über die Grenzen der Homöopathie sprechen, ein ganz wichtiges Grundlagenthema. Da mit dem ihr nicht auf dem Trockenen sitzt in der Sommerpause. Und ja, da fange ich einfach mal straight mit an. So, ja, einen wahnsinnig langen Notizzettel. Also wir kommen zu 4,5 Stunden Abendunterhaltung. Nein. Also, Grenzen der Homöopathie ist ein ganz wichtiges Thema, was jeder beherrschen sollte, der mit der Methode arbeitet. Oder egal mit welcher Methode er arbeitet, ist es einfach unersetzlich, dass ich weiß, was kann ich mit meiner Methode und was kann ich nicht. Und da gibt es diverse Grenzen, die einerseits natürlich innerhalb der Homöopathie selber liegen, auf der anderen Seite aber natürlich auch viel zu tun haben mit den Beteiligten, das heißt dem Therapeuten und dem Patienten. Und ich würde da so ein bisschen auf alle Themen eingehen, was ich so am wichtigsten finde. Die Methode der Homöopathie ist eigentlich aus meiner Sicht noch recht wenig erforscht, wo da tatsächlich genau die Grenzen liegen oder nicht. Ich habe in meiner eigenen Karriere, wenn man sie so nennen kann, also in der Laufbahn als Homöopath, Dinge gesehen, die ich persönlich dachte, dass es eine Grenze von Homöopathie ist. Auf der anderen Seite habe ich auch Fälle gesehen, die ich nicht hinbekommen habe, obwohl das locker drin gelegen wäre, respektive bei anderen Patienten das sehr gut gelaufen ist und dann bei einigen irgendwie überhaupt nicht. Das hat aus meiner Sicht aber nicht Gründe, die in der Homöopathie liegen, sondern ganz klar Probleme sind des Therapeuten oder sagen wir mal der Therapeuten-Patienten-Verständigung und einfach der mangelnden Klarheit, welche Arznei ich wählen oder besser hätte wählen können für den Fall, dass er läuft. Und nicht, dass es grundsätzlich an der Homöopathie liegt. Meine persönliche Meinung dazu, die sicherlich nicht wissenschaftlich belegt ist, eben ist, dass die Homöopathie deutlich weitere Grenzen hat, als was wir im Moment annehmen. Ich glaube aber, dass aufgrund von mangelnder Erfahrung und auch mangelnder Anwendung in bestimmten Gebieten die Erfahrung so klein ist, dass es dann sozusagen eine Grenze gibt, mangels Wissen darüber. Es gibt ja im Tessin also hier in der Schweiz, im Tessin eine Klinik, die Klinika Santa Croce, unter der Leitung von Dr. Spinedi, glaube ich. Ach Mist, das habe ich nicht recherchiert vorher, das kommt jetzt spontan. Ich gucke es vielleicht nochmal nach. Auf jeden Fall behandeln die stationär Patienten mit Homöopathie, rein mit Homöopathie bei Krebs und hängt damit Erfolg. Ich hatte erzählt von meinen Erfahrungen in Indien, wo ich unter anderem ja den Parkinson-Patienten behandelt habe, aber auch einen sehr schweren Fall von einer verschleppten Lungenentzündung zum Beispiel, der auch sehr gut gelaufen ist. Ich habe da Dr. Hughes im Spital arbeiten sehen mit teilweise bis zu 80 Patienten am Tag. Davon auch einige stationär, die wir dann in den laufenden Tagen wieder gesehen haben mit schweren Gelenkdeformitäten, mit schwerer Epilepsie und so weiter. Ich weiß von Dr. Hughes, von den Live-Patienten von unserer Ausbildung her, dass da auch Fälle mit sehr schweren Krankheiten, mit sehr chronischen, langen Krankheiten, mit psychischen Krankheiten und so weiter, also viele Grenzen, die man so, denke ich mal, der Homöopathie gibt, die aber die Homöopathie aus meiner reinen Erfahrung bisher nicht sagen, dass das die Grenze ist. Auf der anderen Seite, was sicher auch keine Grenze ist, ist rund um die akuten Krankheiten. Ich bin sicher, dass Homöopathie auch da viel mehr Potenzial hat, als was wir bisher annehmen. Ich finde es schön in unserer Praxis, dadurch, dass wir diesen Notfalldienst, also einen Erste-Hilfe-Dienst anbieten für akute Erkrankungen. Natürlich alles im gesetzlichen Rahmen und auch oft abgesichert, einfach aus gesetzlichen Gründen, dass so ein Arzt meist mit drauf schaut auf so einen Fall. Und wir nicht nur sehr viele akute Fälle in der Praxis, sondern auch sehr erfolgreiche, die, wie ich das schon in anderen Situationen auch gesagt habe, wo die Homöopathie wirklich binnen Minuten hilft. Und auch dauerhaft natürlich, nachhaltig, das muss ja immer sein. Ich meine, so eine 5-Minuten-Wirkung und nach 5 Minuten schreit der Kind wieder, ist keine Heilung, sondern eine schöne, dauerhafte, anhaltende Akutwirkung. So, ich denke auch, dass in akuten Fällen die Homöopathie ein sehr breitere Heilspektrum aufbietet, als was wir wissen. Zumal Homöopathie berühmt geworden ist, nicht über die chronischen, konstitutionellen Behandlungen, die wir heute ja viel mehr machen, Da sind wir so ein bisschen ins Abseits gedrängt worden, seit es Penicillin gibt. Sondern vor allen Dingen ist Homöopathie berühmt geworden über die akuten Behandlungen während Epidemien. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass damals natürlich die Schulmedizin nicht auf dem Stand war, da irgendwas Großartiges zu leisten. Und dass heute natürlich viel mehr der Fall ist. Und da die vielen Länder ja hauptsächlich auf die Schulmedizin setzen, ist natürlich die Erfahrung, was die Schulmedizin in Epidemien kann, groß. Während das in der Homöopathie einerseits in Vergessenheit geraten ist, natürlich auch ganz anders dokumentiert wurde damals und heutzutage natürlich kaum nur eingesetzt wird, so auch keine neuen Erfahrungen dazukommen. Aber das darf man sich einfach mal vor Augen halten, dass damals die Homöopathen die großen Erfolge gefeiert haben während den Epidemien, die in Europa und anderen Ländern waren. So, die Grenzen der Homöopathie sind sicherlich nicht heute von mir endgültig zu klären. Das wollte ich damit schon mal sagen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gesetzliche Grenzen, auf die möchte ich heute auch nicht besonders eingehen, weil das natürlich keine wirklichen Grenzen der Homöopathie sind, sondern das sind Patientenschutzgesetze aufgrund des Unwissens über Homöopathie oder teilweise natürlich auch die schlechte Ausbildung von gewissen Ländern in der Homöopathie. Oder natürlich auch, weil es dann eben keine Ärzte sind und das gesetzlich so komisch geregelt ist und so weiter. Also gibt es da auch natürlich gesetzliche Grenzen hier in der Schweiz wie in Deutschland oder anderen Ländern, wo Homöopathen grundsätzlich zum Beispiel ansteckende epidemische Krankheiten nicht behandeln dürfen, obwohl das einer der größten Erfolge war in ihrer Geschichte. Will ich jetzt da niemandem böswillig unterstellen, ist aber einfach mal interessant, das auch zu wissen. Dann gibt es ja von der Homöopathie gewisse Methoden, wie man Homöopathie verschreibt. Da bin ich noch nicht so sehr drauf eingegangen, weil ich mich auch zugegebenermaßen mit anderen Methoden außer der Use-Methode sehr wenig auskenne. Die Use-Methode habe ich jetzt ein bisschen beschrieben in den letzten Folgen. So, wenn ihr das nochmal hören wollt, wisst ihr, wie ich die Arzneien verschreibe. Es gibt aber da wirklich viele verschiedene Arten, wie man das verschreibt, zum rein übers Repertorium, mit verschiedenen Arten des Repertorisierens gibt es da Möglichkeiten, bis hin zu verschiedenen Arten der Gewichtung von Symptomen und so weiter. Und was klar geworden ist, wenn Autoren schreiben über die verschiedenen Arten der Repertorisation zum Beispiel, also des Nachschlagens von Symptomen in einem Nachschlagewerk gibt es verschiedene Arten, wie man das nachschlägt, dass man nachher zur richtigen Arznei kommt. Dann stellt man fest, dass für gewisse Fälle andere Methoden besser geeignet sind als andere. Das bedeutet, dass auch nicht nur die Homöopathie als solches Grenzen hat, sondern auch gewisse Methoden bestimmte Grenzen haben für gewisse Arten von Behandlungen. Es gibt zum Beispiel, wie überall in der Homöopathie, das habe ich ja in der Geschichtsfolge auch schon mal erwähnt, die Homöopathie zeichnet sich ja nicht nur durch seine wundersame Heilkraft aus, aufgrund dieser Potenzierung, die niemand versteht, sondern auch über die grundsätzliche fortgesetzte Spaltung. Also wir haben immer wieder Leute, die dann bestimmte Teile der Homöopathie anerkennen und wieder andere nicht, die dann nur mit Tiefpotenzen arbeiten und nur mit Hochpotenzen. So gibt es diese Spaltung zum Beispiel auch bei den chronischen Krankheiten, dass einige mit Miasmen arbeiten und andere ohne. Mir persönlich ist nicht klar, wie man ohne Miasmen überhaupt arbeiten kann. Aber den anderen ist wahrscheinlich nicht klar, wie man überhaupt Miasmen benutzen kann. So, diese Spaltung schwächt natürlich die Homöopathie ungemein und führt natürlich auch dazu, dass wir anstatt kontinuierliche Erfahrungen zu machen und damit ein einheitliches Werk zu schaffen, was Verlässlichkeit bietet, probieren wir uns sozusagen als Homöopathiegemeinschaft auch immer wieder neuen Zweigen aus, was ich auf der einen Seite sehr gut finde und auch homöopathiegerecht, weil individuelle Kunst kann ich eh nicht in einem Buch nachher zusammenfassen. Aber grundsätzlich ist das natürlich dann auch wieder ein schwierigerer Stand, diese Sachen dann alle wieder zusammenzuführen und unter einem Begriff zusammenzufassen. Daher gibt es ja zum Beispiel den Begriff, der zwar nicht geschützt ist, aber benutzt wird von der klassischen Homöopathie, wo ich ja zumindest herkomme. Ich glaube, dass ganz streng klassische Homöopathen, die jetzt beispielsweise nach Hahnemann arbeiten, könnte ich mir noch gut vorstellen, dass die das, was ich mache, auch nicht besonders für klassische Homöopathie halten, weil unsere Homöopathie, die wir machen, ja eigentlich von Deutschland nach Amerika, von Amerika nach Indien und von Indien nach Europa gekommen ist. Also einmal durchs Knie ins Auge geschossen. Trotzdem arbeiten wir nach den Grundlagen hauptsächlich von Kent, der sehr verhältnismäßig streng nach Hahnemann gearbeitet hat, vor allen Dingen auch mit den C-Potenzen, weil er die anderen Potenzen nicht kennengelernt hat. So arbeiten wir eigentlich nach der 5. Auflage des Organons, obwohl es inzwischen 6 gibt. Wobei wir in der Schule, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, das Organon 6 benutzen für den Unterricht. Also wir kennen die LM-Potenzen, wir können damit auch umgehen, wir benutzen die auch in bestimmten Fällen. Grundsätzlich arbeiten wir aber nach C. Das war jetzt mehr für die Therapeuten unter euch, Fachgelaber. Wir kommen wieder zurück zu interessanten Anteilen. Also ich wollte nur damit sagen, die Untermethode, je nachdem wie ich jetzt Homöopathie verschreibe, bietet in sich auch wieder Grenzen. Auch das habe ich jetzt aber schön auf den Punkt gebracht. Wobei im Vergleich, das möchte ich vielleicht nur sagen, ich die Methode, nach der ich arbeite, aber gut, was soll ich auch sonst sagen, ich finde die Methode, nach der ich arbeite, sehr gut. Und die Methoden, die ich mir sonst bisher angeguckt habe, haben bestimmte Anteile, die ich weniger gelungen und rund finde, als bei der Methode, die wir von Dr. Duess gelernt haben. Aber wer mich jetzt auch schon eine Weile verfolgt, weiß, dass ich da weder in richtig und falsch denke, noch in besser und schlechter, sondern ich glaube, dass auch da eben die Individualität größer ist, als das, was vielleicht für Homöopathie manchmal besser wäre, irgendwas Einheitliches. Ist die Individualität größer und so muss die Methode auch zum Homöopathen passen. Darauf komme ich jetzt gleich noch, wenn wir zum Therapeuten übergehen. Also wir haben Grenzen in der Therapie selber und in der Untermethode. Die Grenzen der Homöopathie selber würde ich persönlich jetzt da festmachen, wo keine Selbstheilungskraft mehr möglich ist. Das kann ich jetzt natürlich nicht an einem Punkt festmachen, weil ich ja das vorher erklärt habe, dass ich da gar nicht genau sicher bin, was das jetzt bedeutet. Man kann aber auf der anderen Seite ein paar Themen ausgrenzen, die sicherlich nicht mehr heilbar sind. Wobei Heilbarkeit dann auch wieder in einem weiteren Sinne gefasst werden muss, dass ich nicht einfach sagen kann, okay, der Patient ist jetzt nur dann geheilt, wenn alle seine Beschwerden weg sind. Zum Beispiel, wenn ich sage, Homöopathie kann keine Behinderungen heilen. Also nehmen wir an, der Kind ist auf die Welt gekommen und hat zum Beispiel einen Chromosomdefekt und ist jetzt ein Trisomie 21 Kind. Dann könnte ich das mit der Homöopathie in dem Sinne jetzt nicht heilen, dass der Chromosomendefekt weggeht und das Kind jetzt diesen Chromosomendefekt nicht mehr hat. Ich habe mehrmals in der Schwangerschaft bei Verdacht auf Trisomie 21, das gibt ja diesen Nackenfaltentest im 3. Monat, wo dann ein Verdacht besteht auf Trisomie 21. Ich habe insofern dann die Mutter behandelt mit einem antimiasmatischen Arzneimittel für das und passend natürlich zum Patient, dass die Symptome abgedeckt sind, selbstverständlich, aber hervorrangig für die genetische Behandlung aufgrund der Miasmen. Und es hat sich dann ein paar Mal, oder eigentlich, also hatte jetzt nicht viele, aber alle haben sich hinterher als Fehldiagnose herausgestellt. Da mache ich ja manchmal Witze drüber. Homöopathische Heilung heißt auf medizinisch Fehldiagnose. In dem Sinne aber ist es oft so, dass die Nackenfalte dann doch nicht so ausschlaggebend ist, dass man das jetzt in 100% der Fällen eher sagen könnte, dass es dann auch immer diese Trisomie 21 wäre. Also wäre ich einverstanden zu sagen, dass es eventuell das auch nie war. Würde mich also da nicht aus dem Fenster lehnen, dass das während der Schwangerschaft heilbar wäre, wenn es tatsächlich das hätte. Hatte ich noch nie den Fall, dass es wirklich eine bekannte Trisomie 21 wäre, zum Beispiel mit einem Fruchtwasserpunktion und dann die DNA-Überprüfung und dann mit der Homöopathie behandelt. Vielleicht hat es ja jemand mal gemacht und kann da was zu sagen. Aber sobald die auf der Welt sind, kann ich diese Form der Behinderung jetzt nicht mehr heilen. Wenn ich aber das ausklammere, wenn ich sage, okay, der Mensch ist halt in sich jetzt mit diesem Chromosomendefekt einzigartig und innerhalb dieses neuen Rahmens, den der Patient jetzt bietet, einfach mit den bekannten Sachen der Trisomie 21, innerhalb dieser Rahmen kann ich ihn aber sehr wohl von allen anderen Beschwerden heilen, die er jetzt so hat, aber die Trisomie in dem Sinne nicht. Und da gibt es halt so ein paar Sachen, die in der Art in Anführungsstrichen unheilbar sind. Das sind eben zum Beispiel alle angeborenen Sachen. Das sind aber auch alle mechanischen Sachen. Mechanische Sachen heißt zum Beispiel auch Unfälle. Das ist jetzt ein bisschen im Widerspruch natürlich zu dem, was ich sagte über die Verletzungen. Aber wer da genau aufgepasst hat, hat hoffentlich gehört. Und ich habe es hoffentlich gesagt, dass bei Verletzungen die homöopathische Behandlung nicht den Gang zum Mediziner und die Pflege der Wunde ersetzt. So. Also ich behandle mit der Homöopathie eigentlich in einem Verletzungsfall hauptsächlich palliativ und helfe natürlich der Lebenskraft dabei, sich selber zu heilen. Und das kann ich natürlich schon, aber ich sage jetzt mal krass, wenn der Arm so gebrochen ist, der Knochen raussteht, dann kann ich nicht einfach nur ein homöopathisches Mittel geben und dann in Hoffnung sein, dass der Knochen wieder reinspringt. Weil der wächst vielleicht schon irgendwie wieder zusammen und vielleicht wächst der mit Homöopathie auch schneller zusammen, als das jetzt ein anderer machen würde und vielleicht hätte der auch weniger Schmerzen, aber der muss natürlich geschient werden. Also es gibt da diese Grenzen, wo eigentlich der Körper von sich aus diese Art der Selbstheilungskraft nicht aufbietet. Das ist zum Beispiel auch bei Strukturen im Körper so, die unser Wissens nach, also aktuelles Wissen, über keine Selbstheilungskräfte verfügen. Das sind zum Beispiel Querschnittsgelähmte. Zumindest habe ich nie von einem Fall gehört, wo jemand länger einen wirklich schweren Nervenschaden tatsächlich auch schon hatte und dann mit der Homöopathie geheilt worden wäre. Ich habe das manchmal gehört, dass man kurz nach dem Unfall da gewisse Sachen mit unter anderem Verletzungsmitteln, die wir auch schon besprochen hatten, Hypericum, gewisse Sachen, die so latent angerissen oder sowas waren, auch bei Nerven dann wieder heilen konnte. Habe ich aber persönlich keine Erfahrung mitgemacht. Habe ich nur gehört. So würde ich mich da auch nicht drauf verlassen. Weil Nerven grundsätzlich eine sehr schlechte Regenerationsrate haben. Deshalb so bei allen schweren Gehirnschäden. Da kann die Homöopathie in dem Sinne dieses Gewebe, was da zerstört ist, in dem Sinne nicht wiederherstellen. Das geht aber bei allen Sachen, die einer Selbstheilungskraft unterliegen, wiederum sehr gut. Also Muskeln, Knochen, Haut, Fettgewebe und so weiter. Also alles, was grundsätzlich auch eine Heilungskraft von sich aus besitzt, auch wenn man nicht mit der Homöopathie arbeitet. Von daher könnte man es eigentlich so einteilen, sämtliche Krankheiten, die grundsätzlich von alleine heilen können, grundsätzlich, können mit der Homöopathie geheilt werden, und zwar auf eine sanfte, nebenwirkungsfreie, schnelle, dauerhafte Art, bei den akuten Krankheiten. Bei den chronischen Krankheiten ist es wichtig, dass man nicht die medizinische Diagnose nimmt von unheilbar oder nicht, weil das bei der Schulmedizin ja damit zusammenhängt, ob sie eine Arznei dafür kennen oder nicht. Bei der Homöopathie geht es da um die Gewebeart. Also zum Beispiel habe ich Psoriasis, Schuppenflechte gilt ja je nach Form als unheilbar. Und in der Praxis habe ich schon mehrere mit Homöopathie geheilt. In dem Sinne, dass die Haut keine Schuppenflechte mehr aufwies. Gerade heute eine Dame, die seit 20 Jahren unter Schuppenflechte leidet. Und aktuell hat sie es nur noch an den zwei Daumen. Und vorher waren die ganzen Handgelenke voll. So ist das eine deutliche Verbesserung und andere Fälle, die ich auch schon hatte, wo die Hautbeschwerden ganz weggegangen sind, obwohl das ja als unheilbar zählt. Auch zum Beispiel das Schmerzsyndrom Morbus Udeck, das ja auch an sich schwer oder fast unheilbar, vor allem wenn es dann in diese Stufen 2 und 3 übergeht mit dem Steifheit und so, da habe ich auch schon gute Fälle gehabt, wo ich das ganz verbessern konnte. Und ich selber habe jetzt den ersten Fall gehabt, wo ein Tumor sich wieder zurückgebildet hat im Kopf. Der war im Anfangsstadium und das sind die einzigen Fälle, die ich überhaupt übernehme. Tumoren im Anfangsstadium. Da war der Auslöser ganz klar, der Fall ganz klar. Eine sehr interessante Arznei gegeben. Das hat im Anfangsstadium sehr gut geholfen. Im Endstadium bin ich überfragt. Ich bin aber dabei, den Dr. Jens Woster von der Klinika Santa Croce im Tessin anzubaggern, dass der auch zu mir ins Interview kommt und ein bisschen erzählt von den Krebsbehandlungen mit der Homöopathie in der Klinik. Auch da ist natürlich so, dass man das Tumoren auch von sich aus resorbieren können. Und deshalb ist das potenziell auch heilbar. Während im Endstadium, wenn wirklich Organe größtenteils zerstört sind und die Lebenskraft auch sehr schwach ist, sich nicht mehr gut wehren kann, dann führt das manchmal zu, wenn man dann homöopathisch behandelt, dass die keine Heilung mehr erfahren, sondern dass man dann nur noch palliativ arbeiten kann. Also es gibt auch gewisse Endstadien, Zustände, wo der Mensch einfach dann auch stirbt, ob mit oder ohne korrekte homöopathische Behandlung, aus welchen Gründen auch immer, dass dann keine Heilung mehr möglich ist, weil es zu weit fortgeschritten ist. Wir kennen ja über die Lebenskraft im Prinzip, können wir das ja nur beobachten. Und man kann halt beobachten, dass in bestimmten Fällen dann eine Heilung noch stattfinden kann. In anderen Fällen, die ich betreut habe, im Endzustadium, habe ich am Anfang oft gedacht, yay, es geht dem Patienten so viel besser, der wird das bestimmt überleben. Und hatte so einen Rückgang von dem und einen Rückgang von dem und eine klare Verbesserung vom Gemüt. Und dann haben die aber zusätzlich zum Beispiel noch eine Krankheit bekommen, wo sie mich dann nicht angerufen haben und dann haben sie die verschleppt und sind dann zum Beispiel daran verstorben. Also ich glaube, wenn so die Zeit gekommen ist, dann ist die Zeit manchmal auch gekommen. Wobei man sich natürlich immer fragt, ja, wenn sie mich jetzt wegen dem Husten auch noch angerufen hätte, vielleicht hätte ich auch noch was machen können, aber ich habe da mit einigen Krankheiten in meinen jungen Homöopathien schon Erfahrung sammeln dürfen und kann sagen, dass ich manchmal überrascht bin davon, was alles möglich ist und manchmal aber überrascht davon bin, wie chronisch ich daneben liegen kann, trotz Hilfe mit erfahrenen Homöopathen, wo dann bestimmte Krankheiten einfach nicht so gut laufen. Da sage ich manchmal scherzhalber, bin ich auch ein bisschen verwöhnt, weil ich mir von Anfang an immer wieder jemanden gesucht habe, den Stefan Bauer, mit dem ich zusammenarbeite, der mir meine Fälle supervisiert. Und eigentlich, wenn ich ihn frage, dann läuft es gut. Und wenn ich dann nicht weiterkomme, dann kann ich immer noch Dr. Hughes fragen, der nun leider gestorben ist. Und ich habe tatsächlich mehrere Fälle gehabt, wo sowohl Stefan Bauer als auch Dr. Hughes Arzneien verschrieben haben. Und das wollte einfach nicht besser werden, obwohl das sozusagen von der Indikation her, also Hustenfälle sind, die ich einmal pro Tag in der Praxis habe und sehr gut laufen. Also ich denke, da gibt es bei allen Homöopathen viel Luft nach oben. Behaupte ich einfach mal ganz keck, dass auch andere Leute in der Praxis solche Fälle haben, die einfach nicht laufen wollen. Und damit leiten wir über zum Therapeuten. Also die sozusagen die Themen beim Therapeuten und diese mannigfaltig. Ich will jetzt nicht gerade alle aufzählen, weil ich sehe, ich bin schon wieder in der Zeit rasch und weit fortgeschritten. Das ist gut so. Das heißt, ich bin im Mut, in der Stimmung zum Aufnehmen. Aber ich will auch noch den anderen Teil schaffen und das nicht wieder in zwei Folgen machen. Aber wer weiß. Wieso nicht, ja? Nein. Also der Therapeut hat natürlich einen riesen Einfluss auf das Ganze. Weil einerseits zum Beispiel die Fähigkeiten des Therapeuten in seinem Wissen über Materia Medica oder die Fähigkeit des Nachschlagens in der Materia Medica, die Fähigkeit des Einbeziehens des Repertoriums oder von Therapeutics und natürlich das Allerwichtigste, das Miteinbeziehen der Grundlagen der Homöopathie. Ich habe ein bisschen das Gefühl, auch schon in meiner Klasse damals und auch wenn ich bin jetzt bei den Abschlussprüfungen gerade als Prüfungsexperte oder als Protokollant dabei, also ich habe auch einige Prüfungen jetzt mitgesehen und ich habe gemerkt, dass so auch gerade beim Lernen und Vorbereiten die Studenten die homöopathischen Grundlagen, das ist halt so halb klar und so halb auch wieder nicht, aber wenn die dann beispielsweise alle Prinzipien der Homöopathie aufzählen sollen, dann ist da gähnende Leere teilweise. Und wenn so diese Grundlagen von der Homöopathie einfach nicht klar sind, habe ich bemerkt, dass gerade in meiner Anfangszeit auch, die ja noch nicht so lange zurück ist, dass ich oftmals am Anfang wirklich Fehler gemacht habe in der Art der Verschreibung. Nicht gerade, weil ich das falsche Mittel gewählt habe oder weil ich nicht in der Lage war zu repertorisieren, sondern ich habe tatsächlich nicht nach den Grundlagen verschrieben und dann geht es halt nach hinten los. So die Grundlagen in der Homöopathie zu wissen, das sind eigentlich so die drei Basics, die man als Therapeut drauf haben muss. Mathea Medica-Kenntnisse, Grundlagenkenntnisse und Repertoriumskenntnisse. So, und dann habe ich ja in einer anderen Folge auch schon mal erwähnt, dass dann natürlich diese ganzen schulmedizinischen Sachen und psychologischen Sachen und Naturheilkunde-Sachen und interdisziplinäre Sachen und so weiter, das habe ich ja in einer anderen Folge schon mal gesagt, dass die Voraussetzung eigentlich, um ein fehlerfreier Homöopath zu sein, sind unendlich und damit unmöglich. Aus meiner Sicht. Bisher hat mich auch noch niemand korrigiert, deshalb bleibe ich stur bei meiner Meinung. Ja, also die Grenzen beim Therapeuten sind mannigfaltig, da könnten wir wirklich viel Zeit darauf benutzen. Das sollte auch jeder Therapeut immer mal wieder machen, zu schauen, wo sind meine blinden Flecken. Dafür hilft Austausch mit anderen Kollegen, da hilft Supervision mit erfahreneren Kollegen, was ich jedem empfehle. Und da hilft aber auch, sich immer mal wieder ein bisschen umzuschauen, neue Bücher zu lesen und dann aber auch aus meiner Sicht immer wieder zu den alten Büchern zurückzukehren, mit denen man angefangen hat. Ich sage immer so, spaßeshalber, wenn ich alle Mittel kann, die Dr. Hughes kann und die auch so gut verschreiben kann wie er, dann schaue ich mir noch andere Mathea Medicas an. Ich bezweifle, dass ich das je hinkriegen werde. Ich bin erstaunt, wie in einen indischen Kopf so viele Arzneien hineinpassen. Das ist wirklich beeindruckend. Aber ich gebe mir Mühe, das nachmachen zu können. Gut, also Grenzen beim Therapeuten. Die Grenzen beim Therapeuten ja noch bei ganz wichtig sind und als Überleitung zum Patienten dienen, ist natürlich in der Anamnese. Also wie frage ich den Patienten, wie führe ich die Anamnese, wie hole ich meine Symptome? Ich bin ja streng genommen als Homöopath eigentlich nur so eine Art Maschine. Der Patient bringt Symptome und ich mache dann Ratter und spuck irgendein Mittel aus in der Hoffnung das Richtige. Und im Prinzip mache ich ja mehr nicht. So, ich bin ja extrem abhängig von den Symptomen des Patienten. Und in der Regel nichts gegen Patienten. Hallo, liebe Patienten, nichts gegen euch. Aber in der Regel sind das ja keine ausgebildeten Homöopathen. Wie ich aber auch schon spaßeshalber erwähnt habe, macht das meist auch keinen Unterschied. Ich sitze da auch manchmal und dann fragt mein Therapeut mich irgendwas und ich sitze dann da und denke, ja, weiß nicht. So, auch ausgebildeten Homöopathen ist dann oftmals bestimmte Symptome nicht klar, weil sie darauf nicht geachtet haben. So, ich sag mal, der Otto-Normal-Patient beobachtet sich selbst schlecht, weiß meist seinen Auslöser nicht, hat keine Modalitäten ausprobiert und hofft einfach, dass die Kopfschmerzen verschwinden und der Homöopath irgendwie in seiner Glaskugel die richtigen Mittel findet. Weil er eben auch nicht weiß, was alles dazu gehört, um so eine richtige Arznei zu verschreiben. Das ist allerdings Kritik am Patienten, sondern das ist einfach mangelnde Aufklärung oder auch respektive mangelnde Bereitschaft des Patienten, sich aufgeklärt haben zu lassen durch Vorträge, Bücher und so weiter, weil es viel Zeit kostet und wir meist ja zum Homöopathen gehen, wenn alles andere versagt hat. Da haben wir nicht noch Zeit, 100 Bücher zu lesen oder meinen ganzen Podcast zu hören, sondern wollen wir jetzt Hilfe. Und meistens macht es die Patienten so, dass sie erstmal zum Homöopathen gehen, dann läuft's und dann interessieren sie sich dafür und sagen, ja, okay, wie ging das denn jetzt? In diesem Sinne ist die Anamnese deswegen so wichtig, weil in der Anamnese habe ich die Chancen, Dinge aus dem Patienten herauszukitzeln, die er zwar so bewusst nicht weiß, aber manchmal durch die richtige Art von Fragen dann eben ihn so ein bisschen, sag ich mal, lenken kann, dass ihm vielleicht bestimmte Dinge ein- oder auffallen und dass die Art der Fragetechnik halt entscheidend, Punkt 1. Das zweite ist aber auch, wie viel Vorwissen ich über bestimmte Anamnesen habe, überhaupt, sag ich mal, Befragungstechniken drauf habe. Ich habe schon bemerkt, es hilft manchmal, dass ich auch bestimmte Arten von Fragetechniken aus auch verschiedenen Psychologierichtungen kann. Also dass ich, wenn ich sozusagen mit der Standard-Homöopathie-Fragerei, das sind oft diese offenen Fragen, also welche Temperatur haben Sie am liebsten, wie ist Ihre Verdauung, also so komplett offene Fragen, wo der Patient nicht mit Ja und Nein antworten kann. Das sind bestimmte Arten von Patienten überfordert. Was einerseits bereits ein Symptom ist, das kann ich dann aufschreiben, ist überfordert mit den offenen Fragen. Daraus kann ich dann bestimmte Symptome machen, die manchmal auch nachher entscheidend sind für die Mittelwahl. Aber grundsätzlich habe ich dann natürlich noch keine Antwort bekommen auf meine Frage. So gibt es dann auch bestimmte andere Fragetechniken, mit denen ich das dann machen kann. Bei Kindern kann ich zum Beispiel auch sie ein Bild malen lassen, mit ihnen spielen oder so. Ich kann dann eine andere Kontaktaufnahme machen. Mit manchen Patienten hilft zum Beispiel, dass man mehr auf ihr Verhalten eingeht, indem man sie über irgendwas Belangloses mit ihnen redet und dann schaut, wie sie reagieren und so weiter. Also bestimmte Anamnesetechniken kann ich da auch noch verwenden. Ansonsten habe ich da eben auch eine massive Grenze, nämlich wenn ich keine gute Anamnese erheben kann, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das auch eine Grenze, die dann nichts mit Homöopathie zu tun hat, sondern mit dem Kontakt zwischen Therapeut und Patient. Und dann gibt es natürlich die Grenzen auf der Patientenseite, die sind eigentlich ähnlich lang wie beim Therapeuten, nur viel unschuldiger und absolut nicht kritisierbar, sondern das ist tatsächlich einfach, weil wir normalerweise alle mit Schulmedizin und schulmedizinischem Denken aufgewachsen sind, bedeutet, wir gehen mit unserem Kopfschmerzen zum Arzt und wollen, dass die verschwinden. Und dann fängt der Homöopath an zu fragen, was ich am liebsten zu essen habe. Und man denkt, ja, jetzt ist er ausgeflippt, hat vielleicht zu viel von seinen eigenen Globuli genommen. Einer der Grenzen ist zum Beispiel, ob der Patient überhaupt die Arznei nimmt. Oder was für eine Arznei er dann nimmt. Ich habe Patienten leider auch schon erlebt, die entweder ihre Arznei überhaupt nicht nehmen oder ihnen irgendwas nehmen oder selber nochmal nachgeschaut haben und dann noch eine viel bessere Idee hatten. Das kann man alles machen und wenn es funktioniert, fantastisch, dann lernt der Therapeut sogar noch was hinzu. Aber grundsätzlich ist da natürlich eine Riesengrenze, ob der Patient überhaupt das nimmt, was ich ihm sage und auch so, wie ich es ihm sage. Macht er noch andere Therapien nebenbei? Nichts dagegen, aber man findet natürlich so hinterher viel, viel schwieriger raus. Hat es jetzt deswegen funktioniert? Hat es gestört? Man entwickelt dann mit der Zeit so eine gewisse Erfahrung, auch für seine eigene Heilung und auch das, was von außen kommt. Aber grundsätzlich ist das natürlich auch was dann schwierig macht. Oder wenn der Patient auch manchmal zu viel Vorbildung hat. Also ich habe auch schon Leute, die dann irgendwie den dritten Psychiater durch hatten, die mir dann stundenlang ihre Probleme erzählt haben, die sie alle so gut kennen. Aber man mit den Symptomen in dem Sinne nichts anfangen konnte, weil der Patient sozusagen so viele Symptome hat, dass man gar nicht mehr so richtig gut hierarchisieren kann, weil man hat plötzlich 30 Wahlanzeigen der Symptome. Mit der Art und Weise, wie wir da arbeiten, kann man das dann entweder noch in den Computer hauen und hoffen, dass was Sinnvolles rauskommt. Oder man muss halt eine spezielle Gewichtung finden, die insofern manchmal auch sehr schwierig ist. Also wenn der Patient sich sozusagen zu gut kennt, dann fällt manchmal die Gewichtung schwer. Oder wenn durch diese psychologischen Betreuung dem Patienten wie eine Fixidee bekommen hat, dass es an dem und dem Thema liegt. Das haben wir heute nicht mehr so früh, aber in der Anfangszeit hatte ich noch ein paar Patienten, die wirklich vom Psychologen gekommen sind und alles liegt an meiner Mutter oder alles liegt an meinem Vater. So Sachen, die, wenn man dann die als Homöopath nimmt und sagt, ah, super Auslöserfolge von strenger Erziehung, dann kommt man in Teufelsküche, weil man selber sozusagen den Auslöser nicht rausgefunden hat. Und das ist manchmal mit Leuten, die sich schon sehr gut kennen oder die selber Fachpersonen sind. Ich hatte mal ein sehr schlimmes Erlebnis für mich auch als Persönlichkeit mit einer Dame, die vom Fach war. Ich will nicht näher drauf eingehen. Für mich eine ganz, ganz schlimme Anamnese, weil die jede Frage mit einer Feststellung geantwortet hat, was ich denn jetzt wahrscheinlich von ihr wissen will. Also ganz ganz schrecklich und wir sind nicht besonders warm geworden miteinander. So lernt man auch dazu, wie es nicht geht. Und habe mich dann aber hinterher schlau gemacht, weil bei ein paar Kollegen gefragt, wie die das so machen, wenn die Fachpersonen im Haus haben, gerade so aus den Psychologie-, Psychiatrie-Richtungen. Und haben ein paar Tipps gegeben und hoffe immer noch, dass man nochmal jemand kommt, dass ich das nächstes Mal besser machen kann. Wobei das natürlich wieder vom Typ und nicht unbedingt nur von der Fachrichtung abhängt, oder? Aber wenn jede Frage von dem anderen so eine Implikation gewittert wird und der dann eigentlich nur mit einer Gegenfrage antwortet, okay, warum wollen Sie denn jetzt das wissen? Und man ist die Hälfte der Anamnese beschäftigt, damit zu erklären, was man eigentlich jetzt gerade macht, war jetzt nicht besonders zielführend. Aber gut. Dann gibt es für bestimmte Arzneien ja gewisse Verbote. Kein Kaffee, kein Pfefferminz, kein Zucker und so weiter. Wenn der Patient sich daran beispielsweise nicht hält, was bei Kaffee immer eine Riesensache ist. Es gibt eigentlich gar nicht so viele Arzneien, bei denen man Kaffee reduzieren sollte. Und ich bin da auch nicht besonders streng. Ich empfehle das immer bei Leuten, die grundsätzlich mit Nervenbeschwerden haben und Kaffee meines Wissens ja ein Nervengift ist. Das macht einfach Sinn, Kaffee dann zu reduzieren, gar nicht so sehr wegen der Homöopathie. Aber es gibt so 3, 4 Arzneien, wo man einfach mit Kaffee wirklich die eigene Heilung behindert und habe mich immer wieder erstaunt, wie bereitwillig die Patienten auch weiter einfach Kaffee trinken und es ihnen egal ist. Oder sie einfach nicht anders können. Dass sozusagen da auch eine Grenze dann der Homöopathie erreicht ist, wenn bekannt ist, dass die Arznei mit Kaffee nicht funktioniert und die Leute dann entweder heimlich oder tatsächlich weiter Kaffee trinken, dann kann man ihnen halt in dem Sinne jetzt aktuell nicht helfen. Obwohl, was ich gesehen habe, ist, dass in den seltensten Fällen meine Arznei dann wirklich gar nicht wirkt, wenn die Kaffee trinken, sondern was ich häufiger gesehen habe, dass man das häufiger wiederholen muss, dann die Arznei, und die Wirkung insgesamt weniger schnell ist, also viel langsamer und auch viel weniger stark. Also ich habe dann oft Fälle, wo nur eine geschwächte Heilung stattfinden kann. Und das an sich auch logisch, dass wenn ich Nervenbeschwerden habe und Nervengift zu mir nehme, dass ich dann halt über die Selbstheilungskraft stärken halt nur eine gewisse Heilung erreichen kann. Und das ist noch eine wichtige Grenze, die ich vergessen habe. Und zwar alle also alle Krankheiten, die mit äußeren Themen zu tun haben, weil in der Homöopathie stärken wir die Selbstheilungskraft in der Art, dass wir entweder Blockaden, die die Lebenskraft hat, in Form von chronischen Miasmen oder chronischen Auslösern, also Auslöser, die sich verchronifiziert haben im Symptom, dass wir sozusagen die Lebenskraft davon befreien, dass sie wieder vollständig den Patienten heilen kann, soweit das möglich ist. Aber es gibt ja auch noch den Bereich der Vergiftungen, wo die Lebenskraft ja aktiv jetzt gerade mit einem Gift kämpft, zum Beispiel, sei es durch zu viel oder das falsche Essen oder sei es tatsächlich durch ein Insektengift. Und auch die Impfungen zählen aus der homöopathischen Sicht zu den Vergiftungen in der Art und Weise, weil wir einen Stoff hinein in den Organismus bringen, der da auf sozusagen unnatürlichem Wege in die Blutbahn gekommen ist, also die normalen Abwehrsachen umgangen hat. Und dann je nach Impfung gibt es da ja auch dann noch Bestandteile von Schwermetallen und so weiter und so weiter. Ich will auf Impfung jetzt gar nicht so viel im Moment eingehen. Aber falls es da mal einen Auslöser gibt, die nach einer Impfung ist, offiziell sind das ja diese 2 Wochen nach Impfung, dann zählt das eigentlich auch zu den Vergiftungen. Und Hahnemann hat damals gesagt über die Impfungen, dass die aus seiner Sicht mit der Homöopathie nicht heilbar sind, wenn Krankheiten entstehen durch Impfungen, weil Homöopathie eine Methode ist, die für natürlich entstandene Krankheiten ist. Das meint, mein Hamster ist gestorben und seither habe ich chronische Schlafstörungen seit 10 Jahren. Dann ist das eine natürliche Krankheit entstanden aus dem Selbst heraus, von mir bin ich aus dem Gleichgewicht geraten und jetzt ist mein Körper aus dem Gleichgewicht geraten. Bei der Impfung kommt sozusagen der Auslöser von außen und zählt dazu zu den unnatürlichen Krankheiten. Ich habe aber schon mehrere Fälle, die direkt nach der Impfung Beschwerden gemacht haben, behandelt und das war deutlich komplizierter, das kann man wirklich sagen, im Verhältnis zu anderen. Die brauchen oft sehr viele Arzneien, verhältnismäßig zu anderen, also 3 oder 4, wo meistens die anderen akuten Krankheiten mit einer und maximal 2 dann gut sind. Das mal. Oder wenn tatsächlich aus einer Impfung heraus eine chronische Krankheit entstanden ist, was natürlich sehr umstritten ist, ob das überhaupt geht. Die Impfbefürworter würden jetzt aufschreien. Ich hoffe, dass keiner zuhört. Aber ich persönlich bin also jemand, der bis ein Jahr keine Beschwerden hatte und seit der ersten Impfung dann einen Haufen an Symptomen, größtenteils chronisch, die mich bis ins Erwachsenenalter verfolgt haben. Wobei ich selbstverständlich nicht in einer wissenschaftlichen Studie belegen kann, dass es so ist und damit ist es dann halt auch nicht belegt. Aber egal, Impfungen zählen sozusagen zu den unnatürlichen gemachten Krankheiten, wozu denen zum Beispiel auch Operationen, insbesondere unnötige Operationen, zählen, weil auch das keine natürlich entstandene Problematik ist, sondern eine künstliche. Und deshalb zählen die Verletzungen und so weiter eigentlich auch da zu zählen. Ja, in dem Sinne habe ich hoffentlich einen guten Überblick gegeben über die Grenzen der Homöopathie. Vielleicht nochmal am Schluss zusammengefasst, ist das ein ganz wichtiges Thema und damit sollte sich jeder Patient und jeder Homöopath auch wirklich gut beschäftigen. Ist meine Krankheit grundsätzlich etwas, was mit Homöopathie geheilt werden kann? Ja oder nein? Und das sollte nicht irgendein Buch für euch beantworten, sondern der Homöopath, zu dem ihr geht. Und der sollte das im Griff haben und auch sagen. Und wenn der Erfahrung damit gemacht hat und sagt, habe ich schon 10 Fälle gehabt, dann seid ihr in guten Händen. Wenn derjenige sagt, nein, habe ich noch nie behandelt und weiß nicht, ob das geht, dann lieber schauen, ob ihr einen Homöopathen findet, der das kann und auch schon Erfahrung gesammelt hat. Oder ob derjenige Homöopath dann bereit ist, in Supervision zu gehen, sich Hilfe zu holen, zum Beispiel bei jemandem, der da schon Erfahrung mit hat. Oder es ist natürlich auch möglich, dass ihr eine Krankheit habt, die mit Homöopathie höchstens palliativ zu behandeln ist, also nicht zum Heilen wäre. Das ist ja auch möglich. Gibt es auch einige. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, erreicht ihr mich im Facebook oder in den Kommentaren. Oder ich weiß auch nicht wo. In meiner Facebook-Gruppe. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, Morgen oder was auch immer. Und bis bald. Bleibt gesund. Ciao.